Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Christustreff-Gemeinde, Erhal, hau ab! So rufen die Demonstranten auf dem Tahrirplatz in Kairo. Gemeint ist Tantawi, der Chef der Militärregierung. Im Januar, Februar haben wir da ähnliche Rufe gehört. Die bezogen sich auf Mubarak. Auch nach dem lang ersehnten Sturz Gaddafis in Libyen kommen die arabischen Länder nicht zur Ruhe. Zu den Schreckensmeldungen aus Syrien kommen jetzt wieder alarmierende Nachrichten aus Ägypten. Der Ruf der Völker nach Freiheit verstummt nicht. Freiheit, wir bleiben, bis das Militär zurücktritt. Die umstürzenden Bewegungen dieses Jahres zeigen, wie begrenzt die Macht der Herrschenden ist. Das ist beunruhigend, aber auch befreiend. Mubarak, Gaddafi und auch Assad, sie alle sind nicht Herren der Geschichte, noch nicht mal der Geschichte ihres Landes, ebenso wenig wie es Berlusconi in Italien gewesen ist. Und es wird den nicht überraschen, der an einen Gott glaubt, egal ob Jude, Christ oder Moslem. Die Herren der Welt gehen, unser Herr kommt. So hat das Gustav Heinemann einmal gesagt. Der war ja nicht nur Bundespräsident, sondern auch überzeugter Christ. Wie das aussieht, wenn unser Herr kommt, wenn das Reich Gottes auf Erden bricht, davon handelt unser Predigttext. Er steht bei Matthäus im 21. Kapitel. Kurz vor Jerusalem kamen sie zu der Ortschaft Bethphage am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang findet ihr eine Eselin und ihr Junges angebunden, bindet beide los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand etwas sagt, dann antwortet, der Herr braucht sie, dann wird man sie euch geben. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet angekündigt hat. Sagt der Zionsstadt, dein König kommt jetzt zu dir. Er verzichtet auf Gewalt. Er reitet auf einem Esel und auf einem Eselsfohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger gingen hin und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber, und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen auf der Menge breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder, gepriesen sei der Sohn Davids, heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in große Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute in der Stadt. Die Menge, die Jesus begleitete, rief, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus, der König der Welt, das wirft gleich die Frage nach seinem Reich auf. Dein Reich komme. So beten wir das in fast jedem Gottesdienst. Und unser Predigttext beschreibt, wie das vor 2000 Jahren aussah, dass das Reich Gottes auf die Erde kam. Jesus Christus kommt in großer Schlichtheit. Er kommt auf einem Esel geritten. Das war damals so das Fortbewegungsmittel der kleinen Leute. Und er wird in Jerusalem feierlich begrüßt und umjubelt. Ich habe ihr so ein Foto mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das habe ich in meiner Agenda. Da ist so ein junger Mann, der transportiert so ein riesiges Holzkreuz über der Schulter auf dem Fahrrad. Sieht so ein bisschen aus wie mein katholischer Kollege von der KHG. Wie würde Jesus heute kommen? Der ist es aber nicht gewesen. Ich habe ihn schon gefragt. Wie würde Jesus heute kommen? Vielleicht mit dem Fahrrad, vielleicht mit so einem Kleinwagen, mit einem Skateboard vielleicht. Martin Luther hat in seiner Auslegung des Vaterunsers im kleinen Katechismus gesagt, Gottes Reich kommt auch ohne unser Gebet von selbst. Davon spricht der Predigttext. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns kommt. Wie haben wir uns das vorzustellen, wenn das Reich Gottes zu uns kommt, zu uns heute? Jesus hat mal gesagt, das Reich Gottes, das kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was ist das eigentlich genau, um das wir beten, wenn wir so beten? Erste Antwort, wir bitten um die Gegenwart Gottes, um die Ankunft Jesu Christi, um seine Königsherrschaft in unserem Leben. Und überhaupt, wer betet, der sucht ja ein Gegenüber, ein Du, eine Beziehung zu Gott. Also die Gegenwart Gottes in unserem Leben, wie kann das aussehen? Ich möchte zwei Geschichten erzählen, in denen Menschen ihre Erfahrungen mit dem Reich und der Gegenwart Gottes aufgeschrieben haben. Erste Erfahrung. Eine Frau berichtet, im Kindergottesdienst, ich war 6 Jahre alt, da haben wir gelernt, man müsse beim Beten nur ganz still sein, dann könne man Gott hören. Daheim bin ich durchs Haus gegangen und stand schließlich in der Speisekammer, dem stillsten Raum. Hören konnte ich nichts. Das fand ich seltsam. Was war los? Über die Jahre habe ich immer noch keine endgültige Antwort darauf gefunden, was das persönliche Verhältnis zu Gott denn nun ist. Und was ist mit Menschen, die um eine Reise oder um gutes Wetter beten, wo unzählige andere auf der Welt unter ganz anderen und viel lebenswichtigeren Sorgen zu leiden haben? Ich habe mir letztlich angewöhnt, beim Beten einfach meine Gedanken und Sorgen vor Gott zu bringen und in seine Hand zu legen. Was er damit macht, liegt nicht bei mir. Da geht's um die persönliche Beziehung zu Gott. Das wird ja oftmals als das Kriterium für den richtigen Glauben genannt. Nochmal die Frage, was ist das eigentlich? Offensichtlich hat das was mit religiöser Erfahrung zu tun, mit dem Hören. Karl Rahner, der wohl größte katholische Theologe des letzten Jahrhunderts, hat gesagt, der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein. Einer, der etwas erfahren hat. Oder er wird nicht mehr sein. Eine gute Nachricht für alle Charismatiker. Nach meiner Lebenserfahrung gibt's da so zwei Typen. Da gibt's die einen, die sind da sehr sensibel, was das Wirken Gottes angeht und sind auch optimistisch, was die Interpretation von Lebenserfahrung in dieser Hinsicht angeht. Ich glaube, da gehöre ich dazu. Und da gibt's andere, die sind da sehr viel nüchterner. Ich erinnere mich immer an einen Bruder aus dem CVJM München, das ist, wo ich herkomme. Das war ein ganz frommer Knochen, aber der sagte immer, wenn es so um fromme Erfahrung ginge, also ich merke da nichts. Ich merke nichts. Und zu diesem Typ scheint auch so ein bisschen diese Frau zu gehören, die uns ihre Erfahrung mitgeteilt hat. Zweite Erfahrung. Ein anderer Mann diesmal schreibt. Ich fuhr mit dem Fahrrad spät los und unterschätzte die einbrechende Dunkelheit. Viel zu spät fiel mir ein, dass ich kein Licht am Fahrrad hatte. Als ich die Trasse erreichte, war es stockdunkel. Ich überlegte, ob ich absteigen und schieben oder im Blindflug fahren sollte. Dann sah ich vorne 2 Rücklichter und entschied mich, heranzufahren. Als ich die beiden erreichte, sagte die Frau zu ihrem Mann, mach mal Platz, da will einer überholen. Entschuldigung, erwiderte ich möchte lieber eine Weile mit Ihnen fahren, weil ich kein Licht habe. Ja, kein Problem, dann nehmen wir Sie am besten in die Mitte. So fuhr ich gut behütet im Lichtkreis der beiden Scheinwerfer. Normalerweise kommt mir die Trasse sehr lang vor, aber nicht an diesem Abend, weil ich nur so weit sehen konnte, wie das Licht schien. Und ehe ich mich's versah, waren wir dann auch schon am Ziel. Am Brückenkopf trennten wir uns und ich bedankte mich für das Licht und die Begleitung. Danach wurde mir erst klar, was für ein wunderbares Erlebnis ich gehabt hatte. Unverhoffte Geborgenheit auf einer dunklen Straße, unverdiente Freundlichkeit, Gegenwärtigkeit. Die beiden hätten ja auch einfach ganz anders reagieren können, als sie plötzlich auf dunkler Straße ein Fremder ansprach. Ich glaube, so kann's einem gehen mit der Gegenwart, mit dem Reich Gottes. Manchmal suchen und erwarten wir sie an einem Ort der Stille im Gebet, in einer Kirche vielleicht oder meinetwegen auch in der Speisekammer. Und manchmal kann es einem dann erscheinen, als ob unser Beten, unser Suchen und Horchen ins Leere läuft. Vielleicht nur manchmal, vielleicht auch phasenweise, vielleicht aber auch für lange Zeit. Und vielleicht gibt es auch Leute, da ist das immer so. Der Dichter Gottfried Trake hat das in einem Gedicht mit dürren Worten so beschrieben. Ein Schatten bin ich ferne finstern Dörfern. Gottes Schweigen trank ich aus dem Brunnen des Hains. Manchmal ist das, was wir hören, nur das Schweigen Gottes, eine schmerzliche Erfahrung. Und manchmal scheint es dann auch genau umgekehrt zu sein. Dann ist Gott plötzlich da, spürbar, mitten in unserem Alltag, zum Beispiel auf irgendeiner dunklen Straße. Irgendwo, wo wir ihn nie gesucht hätten, da erfüllt er uns mit Leben, mit Geborgenheit, mit Staunen. Und oft merken wir das erst, wenn es schon vorbei ist. Auch so eine Erfahrung haben wir gerade gehört. Und diese Gegenwart Gottes, die scheint so etwas wie einen eigenen Raum, eine andere Atmosphäre um uns herum zu schaffen. Ein Raum, der auch andere Menschen mit umgibt. Reich Gottes, das ist irgendwie ein besonderer Raum. Ein Raum, in dem Beziehungen entstehen können. Ein Beziehungsraum. Und trotzdem haftet diese Erfahrung etwas ganz Flüchtiges und Zerbrechliches an. Niemals können wir es festhalten, es irgendwie festnageln oder auch nur mit letzter Bestimmtheit sagen, da ist es gewesen. Vielleicht kann und muss man das sogar so sagen. Das Reich Gottes hat etwas Unberechenbares. Es hat irgendwie schillernde Grenzen. Der amerikanische Pfarrer und Soziologieprofessor Tony Campolo erzählt in seinem Buch The Kingdom of God is a Party sehr anschaulich von einer Erfahrung mit dem Reich Gottes. Eine Vortragsreise führte ihn nach Honolulu. Wegen des Jetlags wachte er vor Morgengrauen auf und ging zum Frühstück in eine der wenigen Kneipen, die zu dieser frühen Stunde schon geöffnet waren. Plötzlich merkte er, dass er da in ein ganz zwielichtiges Etablissement geraten war. Unfreiwillig hörte er das Gespräch zweier Huren mit an und wie eine der anderen erzählte, das sei morgen ihr Geburtstag und sie habe noch nie in ihrem Leben eine Geburtstagsparty gehabt. Der Campolo, ein frommer Mann, ist sehr berührt von dieser Geschichte und er beschließt zusammen mit dem schmierigen Wirt, mit dem er irgendwie ins Gespräch kommt, eine Geburtstagsparty für diese Frau auszurichten. Und unversehens leuchtet in dieser Idee, in den Vorbereitungen für diese Party und schließlich in dem Fest selbst etwas vom Reich Gottes auf. Die junge Frau ist völlig überwältigt von der Party, die plötzlich da für sie bereitet wird. Eine Erfahrung von Gnade und solche hat sie noch nicht viel gehabt in ihrem Leben. Das Reich Gottes in einem Puff in Honolulu. So kann es einem gehen. Plötzlich ist es da. Umgekehrt funktioniert das wahrscheinlich nicht, wenn man an so einen Ort geht und das Reich Gottes sucht. Aber plötzlich ist es da. Wer ist dieser Mann, dieser Jesus? Er ist der, der uns manchmal in den armseligsten und anstößigsten Gestalten begegnet und der auch vor solchen Gestalten nicht zurückschreckt. Und er ist der, der unsere Maßstäbe, die wir im Kopf haben, immer wieder mal heilsam verstört. Zumindest geht's mir so. Für mein Nachdenken über das Reich Gottes ist bestimmt prägend gewesen, dass ich einen Großteil meines Studiums in Münster verbracht habe. Wer diese Stadt kennt, der weiß, da hängen an den Türmen der Lamberti-Kirche diese Käfige. Und das sind Käfige, in denen hat man 1534 die Leichen der hingerichteten, ermordeten Wiedertäufer aufgehängt. Auch sie selbst, keine Unschuldigen, mit Zwang und Gewalt wollten sie das Reich Gottes in Münster aufrichten. Und diese Käfige, die hatte ich während meines Studiums sozusagen immer vor Augen. Das Ende des Versuches in Münster, das Reich Gottes zu errichten. Wir können das Reich Gottes nicht bauen, nicht zementieren. Vielleicht allenfalls so in Form eines Zeltes, das die Bewegung des Weiterziehens nicht behindert. Niemals, an keinem Ort und in keiner Gemeinde. Wir können es nur immer wieder neu erwarten, in den Räumen, die wir dafür zur Verfügung halten. Jemand aus unserer ESG, die eine bewegte Geschichte mit Gemeinden hinter sich hatte, die hat das mal so gesagt. Das Reich Gottes, das ist wie eine Welle. Manchmal, da stehst du voll in der Brandung und es ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Und dann zieht sich das Meer wieder zurück. Aber das ist die Voraussetzung für die nächste Welle. Und die kommt. Darauf darfst du vertrauen. Auch das Evangelium, das ich gerade vorgelesen habe, erzählt von diesem besonderen Raum in Raum und Zeit, der sich plötzlich auftut und in dem etwas aufleuchtet von Gottes Reich. Da haben sich viele Menschen in Jerusalem versammelt zum jüdischen Laubhüttenfest. Sie erinnern sich an den Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten, an den Weg durch die Wüste 40 Jahre lang und den Einzug in das verheißene Land. Sie haben Zweige von den Bäumen geschlagen und sich daraus Laubhütten gebaut, so wie damals in der Wüste. Und sie rufen und singen mit den Worten des 118. Psalms, Hosianna, Herr, hilf uns. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Eigentlich ist da schon ganz viel da von Gottes Gegenwart, in den Festgesängen der Pilger, in der Erinnerung daran, wie Gott Menschen befreit und gesegnet hat. Aber dann passiert plötzlich etwas Überraschendes. Inmitten der Pilgermassen, die nach Jerusalem strömen, reitet einer auf einem Esel. Jesus. Und dieses Bild, das berührt die Menschen ganz merkwürdig. Was ist das? Und plötzlich dämmert es einigen eine Erinnerung an eine uralte Weissagung aus der Bibel. Beim Propheten Sacharja. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Wer ist dieser Mann? Er, Jesus, ist der König, der ersehnte Messias. Und er kommt nicht als Machthaber auf einem Streitross. Er kommt sanftmütig, auf Augenhöhe mit den Menschen. Und er reitet auf einem Esel, dem Lasttier der kleinen Leute. Und plötzlich erscheint diese ganze Szene vor den Toren der Stadt Jerusalem in einem völlig neuen Licht und leuchtet auf. Mitten in all dem Singen und Beten, plötzlich Gott selbst. So anders als erwartet, immer so anders, unverhofft und doch plötzliche Gegenwart. Ihr Lieben, ich glaube, so kann es gehen mit dem Beten und dem Singen und mit der Gemeinschaft. Plötzlich ist Gott wirklich da. Kann passieren. Plötzlich merken wir das Reich Gottes, die neue Welt Gottes. Er selbst ist ja längst da. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es reitet auf einem Esel, fährt auf einem Fahrrad, schaut uns mit Kinderaugen an, klopft in armseliger Gestalt an meine Tür, raubt mir manchmal den letzten Nerv und umgibt uns mit einem hellen Lichtkegel mitten in der Dunkelheit. Und lockt uns auch jetzt in den geheimnisvollen Wochen des Advent, ihm neu zu begegnen, ihn neu zu erwarten. Wo werden wir ihn finden? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.